Wir hatten ihn in der Einleitung ja schon. Zweiter Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Apostel Paulus schreibt es an seinen Schüler, an seinen Mitarbeiter, ja, wie man immer das jetzt nennen kann. Und sagt Timotheus, du hast keinen Geist der Furcht. Und den haben wir auch nicht, wenn wir den Heiligen Geist haben. Kerstin hat uns ja schon ein bisschen was gesagt, wo es um Furcht geht. Und Furcht kann dich völlig lähmen. Ja. Ein Mensch, der in ständiger Furcht lebt, der ist wie gelähmt. Der kann keine Entscheidungen mehr treffen, der kann nichts mehr tun. Ja, der steht völlig an. Ich habe das auch schon erlebt in meinem Leben. Du bist nicht mehr fähig, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu entscheiden. Du lebst nur noch in ständiger Furcht und hoffst, dass irgendwo der nächste Tag kommt und dass die Sache an dir vorbeigeht. Nur wir Menschen haben eben ständig mit Furcht zu tun. Und wenn es keine reale Furcht ist, dann sind es eben Befürchtungen. Man hat ständig Angst vor Dingen, die nie eintreffen. Ja. Man hat ständig Angst vor irgendwelchen Dingen, die nie passieren. Ja, in meiner Jugend weiß ich, da hatten wir die Angst vor einem Atomkrieg. Russland schmeißt uns die Atombombe auf den Kopf. Darum war ich bei der Friedensbewegung dabei, bei der katholischen Arbeiterjugend war ich dabei, bei der Gewerkschaftsjugend war ich kurz, bei Friedensdemonstrationen war ich dabei, überall dabei, ja. Und bis heute ist keine Atombombe gefallen. Es ist nichts passiert. Zurzeit ist das Thema Umwelt ein sehr großes Thema. Auch da sind Menschen wie gelähmt, Wirtschaftskrise, Arbeitsplatz. Es gibt viele Ängste. Wohnung, Finanzen. Ja. Viele, viele Ängste. Aber wir haben keinen Geist der Furcht von Gott empfangen. Ja. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Also wenn irgendwo Angst und Furcht in deinem Leben ist, dann kannst du sicher sein, das kommt nicht von Gott. Absolut nicht. Es gibt nur eine Person, die wirklich Angst macht. Das ist der Teufel. Ja. Er will uns lähmen, er will uns kaputt machen. Die Bibel sagt, er ist ein Menschenmörder von Anfang an und will nur alles kaputt machen, was Gott an Guten geschaffen hat. Er will alles zerstören in unserem Leben. Aber wenn wir Gottes Geist empfangen, dann haben wir keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte mal als Überschrift setzen, so einen neuen Geist. Wir haben einen neuen Geist. Hätte ich diesen Geist von Gott nicht, würde ich nie hier stehen. Niemals. Ich möchte mal zurückgehen ins Alte Testament rein. Moses kennen wir alle. Moses war ein Hebräer. Ja, heute würde man sagen, er war Jude. Er wuchs am Königshof auf beim Pharao. Das war Reichtum pur. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie der lebte. Aber er wusste immer, er gehört eigentlich da nicht hin. Seine Wurzeln sind woanders. So, und eines Tages stand er auf, er schlug einen Ägypter und erklärte den Juden, den Hebräern, hier bin ich und ich rette euch. Hat aber nicht funktioniert. Wenn wir die biblische Geschichte kennen, die Sache ging schief. Moses ist geflüchtet, 40 Jahre in die Wüste. Auch das kann ich mir nicht vorstellen, wie es in der Wüste ist. Keine Ahnung. Ich kenne nur dieses grüne Land hier. Aber Mose, obwohl er der Befreier Israels war, dem fehlten entscheidende Dinge. Er hatte nämlich noch nicht den neuen Geist empfangen. Ihm fehlte es an der Besonnenheit. Er hat einen Ägypter erschlagen. Das war nicht seine Aufgabe. Er hatte nie den Auftrag von Gott, das zu tun. Ihm fehlte es an der Liebe. Weder zu den Ägyptern noch zu den Juden. Und ihm fehlte auch die Kraft. Und darum ist er geflüchtet, weil er konnte nicht bestehen bleiben. Und so ist er in die Wüste. Und dort, 40 Jahre, dann kam der brennende Dornbusch. Dann ist er Gott begegnet. Und Gott sagt, geh zurück nach Ägypten und hol mein Volk da raus. Und dann hat er es gemacht. Dann war die Liebe da. Dann war auch die Kraft da. Und die Besonnenheit. Denn er hat niemanden mehr getötet. Die Bibel sagt über Mose, er war der sanftmütigste Mensch auf Erden. Habt ihr das schon mal gelesen? Er hat niemanden mehr getötet. Man wollte Moses ein paar Mal töten. Das ist passiert. Und einmal war es sogar so knapp davor, dass sie ihn steinigten, dass Gott selber eingreifen musste, um Moses zu retten. Ja, lest das mal nach. Irgendwo zwischen 1. und 5. Mose steht das. Falls ihr nicht wisst, was ihr morgen lesen sollt, ist Sonntag, gibt's vielleicht keine VN, ich weiß es nicht, ja, dann lest mir 1. bis 5. Mose. Gott selbst musste eingreifen, um Moses zu retten. Weil auf Moses war ein anderer Geist. Der Geist von Gott. Da war ein Geist der Kraft. Da war ein Geist der Liebe. Als Moses die 10 Gesetzestafeln von Gott am Berg Gottes empfangen hatte, die 10 Gebote Gottes, kennt jeder von uns, Gott selbst hat die geschrieben, auf Steintafeln, auf 2 Steintafeln, und gab sie Moses. Und als Mose vom Berg herunterkam, da hatte Israel ein goldenes Kalb gemacht, um das sie tanzten. Eine Party lief da. Das muss man sich mal vorstellen. Moses war so wütend, dass er die 2 Gesetzestafeln zerbrochen hat. Dafür musste er sie dann, die zweiten musste er dann selber schreiben. Ja? Aber in dieser Auseinandersetzung zwischen Mose und Israel, da sprach Gott zu Mose und sagte, hey Moses, geh mal auf die Seite, ich werde das ganze Volk vernichten und mit dir mache ich ein neues Volk. Was hätten wir getan? Hey, das ist doch eine Sache, oder? Ich bin der Geliebte Gottes, ihr geht mal schön, ne? Oder? Aber nicht Moses. Moses hat sich hingestellt und gesagt, wenn du dein Volk vernichtest, dann kannst du mich auch gleich töten. Er stand zwischen Gott und Israel und sagte, nur über meine Leiche, sage ich jetzt mal so salopp. Und das hat Israel gerettet. Mose hatte eine Liebe zum Volk Gottes. Die war vorher nicht da, als er noch beim Pharao war. Moses, ein neuer Geist, eine neue Kraft, eine neue Liebe, eine neue Besonnenheit. Ja, er hat alles Gott überlassen. Der nächste, den ich euch zeigen möchte, ist Josua. Kennt ihr Josua? Er führte das Volk Israel nach Kanaan. Das heutige Israel, Israel und Palästina zusammen, ist Kanaan. Und da führte er sie hinein, aber bevor das passierte, war er mit 11 anderen Leuten unterwegs, um das Land auszukundschaften, die 12 Kundschafter. Josua war einer davon. Und sie sahen das Land und sie brachten Früchte mit, gewaltige Trauben und was weiß ich, was die alles brachten. Und sie sagten, wow, ein tolles Land, das Gott uns gibt. Da war noch alles grün. Heute ist vieles Wüste in Israel. Damals war noch alles grün. Und es war ein fruchtbares Land. Aber wir haben ein Problem. Da sind riesige Städte. Jericho war eine Riesenstadt mit hohen Mauern. Und da standen ein paar Hirten, ein paar ehemalige Sklaven, ein paar Nomaden vor dieser Stadtmauer. Was wollen die? Ja, die Römer waren da schon ein bisschen besser ausgerüstet mit ihren Rammböcken. Aber Israel hat ja nichts. Und Josua sah das auch, diese Mauern. Und dann gab es riesige Menschen da drinnen. Über 2 Meter groß. Ich habe 2 Jungs, die sind einen Kopf größer wie ich. Da schaust du so hoch. Vor allem, wenn man sie ermahnen muss, ja. Ey, Junge, komm mal runter hier. Josua sah diese Riesen, Josua sah diese Mauern, Josua sah all diese Dinge genau wie alle anderen. Aber er und Kaleb, die 2 von den 12, hatten einen anderen Geist. Josua und Kaleb sagten, hey, diese Probleme, heute darf man das Wort Probleme sowieso nicht mehr verwenden, wurde ich schon ein paar Mal ermahnt. Heute nennt sich das Herausforderung. Alle 12 Kundschafter sahen das und sagten, Riesenstädte, Riesenmenschen, bewaffnet, unbesiegbar, da sind wir wie Ameisen oder wie Heuschrecken, kamen sie sich vor, glaube ich, nannten sie sich. Da haben wir überhaupt keine Chance, da müssen wir gar nicht reingehen. Nur Josua und Kaleb, steht in der Bibel, hatten einen anderen Geist und sie sagten, hey, wir gehen da rein. Der Geist der Kraft, der Geist der Liebe, auch zu Gott. Gott hat's gesagt, in ihm zu leben, wir gehen da rein. Aber die anderen 10 Kundschafter sagten, naja, das schaffen wir nicht, da werden wir alle sterben, wir bleiben mal in der Wüste. Und das ganze Volk hat die ganze Nacht gejammert und geweint, sagt die Bibel, und haben gesagt, wir gehen nicht rein. Und dann hat Gott gesagt, okay, erzieherische Maßnahme, wenn ihr da jetzt nicht reingeht, was ich euch gesagt habe, dann braucht ihr noch ein paar Unterrichtseinheiten, noch ein paar Lektionen. Ja, dann lasst uns mal 40 Jahre im Kreis laufen in der Wüste. Das haben sie dann gemacht. 40 Jahre lang. Wisst ihr, dass Gott öfters mit uns tut, wenn wir unsere Lektionen nicht lernen? Dann laufen wir eben im Kreis. Meine erste Lektion, die Gott mir beigebracht hat, war Entscheidungen zu treffen. Ich habe ja gesagt, ich hatte mit Furcht zu tun, unter ständiger Angst. Und ich hatte immer die Angst, ich treffe die falsche Entscheidung. Also habe ich gar keine getroffen. Dann haben die anderen die Entscheidung für mich getroffen. Meine Familie, meine Freunde, das Arbeitsamt, der Chef. Und die haben natürlich immer die falsche getroffen, oder? Das ist ganz logisch. Ja, die andere wäre mir viel lieber gewesen, aber jetzt muss ich das tun, was die sagen. So, und ich kam zu Jesus, bekehrte mich und dann gab es auch Entscheidungen, die ich treffen musste und ich habe es nicht getan. Ich habe gesagt, okay Herr, du triffst die Entscheidung für mich, mach doch einfach hier oder so, wie du willst. Und Gott hat immer gesagt, Franz, du triffst die Entscheidung. Und ich habe gebetet und gebetet und gebetet und er hat mich an Punkten stehen lassen, 2, 3, 4 Jahre lang, weil ich nicht bereit war, eine Entscheidung zu treffen. Dann bin ich immer am selben Fleck gestanden. Wisst ihr, wie langweilig das ist? Da geht nichts vorwärts in deinem Leben. Da verändert sich nichts. Du stehst immer da und du betest und du liest die Bibel, aber du triffst keine Entscheidung. Das war die erste Lektion, die ich von Gott gelernt habe. Triff eine Entscheidung. Und wisst ihr was, wenn es die falsche ist, wirst du es merken. Wenn es die falsche Entscheidung ist, wirst du es merken und dann drehen wir ihn wieder um. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nichts passiert. So Josua, der sah genau das Gleiche wie die anderen, der Kaleb auch, Josua und Kaleb, die 2 hatten einen anderen Geist, sagt die Bibel. Sie sahen genau das Gleiche wie die anderen 10. Aber die Entscheidung war unterschiedlich. Josua und Kaleb sagten, hier sind Probleme, aber Gott ist mit uns, da gehen wir durch. Die anderen sagten, hier sind Probleme, wir bleiben mal da, wo wir sind. Und Gott sagte, okay, laufen mal 40 Jahre. In diesen 40 Jahren haben sie viele Zeichen und Wunder erlebt, oder? Das können wir dann nachlesen. 1. Mose bis 5. Mose. Lesen wir, was in diesen 40 Jahren alles passiert ist. war ganz gewaltig. Da können wir ganz, wow, was hat Israel erlebt? Was hat Mose erlebt? Aber sie hätten das gar nicht erleben müssen. Wären sie gleich reingegangen. Dann hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Hätten sie sich viel Ärger erspart. Ein Paulus. Paulus war ja ein Verfolger der Christen. Das lesen wir ja in der Bibel. Er war ja Saulus. Unterwegs nach Damaskus, um die Christen einzusperren, um sie zu verfolgen. Und dann holte Jesus Saulus vom Pferd vor Damaskus. Und Saulus bekam einen Ruf Gottes, das Evangelium zu verkündigen. Aus ihm wurde der Apostel Paulus. Könnt ihr alles nachlesen, Apostelgeschichte. Und er musste viel leiden, oder? Er musste viel leiden. War im Gefängnis, wurde gesteinigt, hatte Schiffbruch. Und am Schluss ist er sowieso getötet worden. Ich glaube, der Nero war derjenige, der ihn getötet hat. Aber Paulus ging durch alles durch, weil er hatte einen anderen Geist. Einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit. Er wusste, was Gott von ihm wollte. Er ging diesen Weg. Ja. Und er sagt, Gott hat mich gerettet. Gott wird mich retten. Er sagte, Gott wird mich aus dem Gefängnis holen. Er sagte, auch wenn ein äußerer Mensch stirbt, der innere, der wird immer stärker. Und als ich da anfing, diese Bibelstelle zu lesen, da war ich 23, als ich anfing, Bibel zu lesen, mit 23 fühlt man sich relativ stark. Da dachte ich mir, was hat der Paulus denn hier? Jetzt bin ich über 50, jetzt weiß ich, was er meint. Der äußere Mensch macht nicht mehr so mit. Ja. Aber der innere, er wird immer stärker, weil Gottes Geist ist da. Ein neuer Geist. Und es ist kein Geist der Furcht. Ja. Es ist völlig egal, was hier in Europa passiert. Ja, wir lesen ja in den Medien ständig von diesem ganzen Terror. Ja, jetzt wieder in Frankreich. Wenn wir da Gottes Geist nicht haben, könnten wir echt die Krise kriegen. Was tust du da? Ich lese die Leserbriefe dann ab und zu. Ja, was die Leute so schreiben. Da ist echt Angst. Ja. Macht die Grenzen dicht, räumt auf, ja, und so weiter, was da alles geschrieben wird. Aber wenn wir Gottes Geist haben, dann haben wir Kraft. Und Jesus hat ja gesagt, wenn ihr hört von Kriegen und Kriegsgeschrei und Kriegsgerüchten und all diese Dinge, was sollen wir tun? Unser Haupt erheben und auf Jesus schauen. Denn der Tag der Erlösung kommt. Jesus kommt wieder. Amen? Wir wissen aber nicht wann. Und da wir das nicht wissen, vergiss jedes Datum über den Weltuntergang. Der Maya-Kalender, der ist vorbei. Mal schauen, was Sie als nächstes finden. Vielleicht finden Sie irgendeine kosmische Berechnung bei einem Pharaonen. Aus irgendeinem Grab raus, eine Tontafel, 2017 oder so. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es eine neue Berechnung, die Astronomen, dass sie irgendwas berechnen, dass ein Meteorit auf die Erde einschlägt, ja, und wir genauso aussterben wie die Dinosaurier. Alles möglich. Der Mensch ist erfinderisch. Aber vergiss es. Jesus kommt wieder. Und Jesus sagt selber, er hat kein Datum und es geht uns auch nichts an. Aber was sollen wir tun? Auf Jesus sehen, uns nach ihm ausstrecken, uns nach ihm ausrichten und auf seine Wiederkunft warten. Und er kann jederzeit kommen. Und wenn wir noch Angst haben, wenn wir noch Furcht haben, richtige Todesängste, dann wird es Zeit, dass wir uns mehr vom Geist Gottes erfüllen lassen. dass wir uns mehr von Gottes Geist schenken lassen. Denn wir leben ja aus Gnade. Und Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Ja? Gnade kannst du dir nicht verdienen. Ja, das geht nicht. Weil wenn du die Gnade verdienen kannst, dann ist es keine Gnade mehr. Dann hast du dir es verdient. Ja? Ich gehe arbeiten und dafür kriege ich Geld. Das ist Verdienst. Aber wenn der Chef zu mir kommt und sagt, Franz, ich schenke dir 3000 Euro, dann ist das Gnade. Ja? Und den Heiligen Geist bekommen wir aus dieser Gnade. Es ist ein Geschenk. Paulus schreibt das an die Galater. Wie habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen, schreibt an die Galater. Habt ihr was dafür getan, irgendwelche Werke, oder war es gratis, war es Gnade, war es ein Geschenk Gottes? Wie habt ihr den Geist bekommen? Und dann schreibt er, es ist aus Gnade. Ja? Und der Paulus schreibt dann die Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10, aus Gnade sind wir gerettet. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühmt. Weil das tun wir ja gerne. Wir rühmen uns gerne. Ja, wenn du so viel beten würdest wie ich, ne? Dann wird dein Leben anders aussehen. Ja, so viel Bibel lesen würdest. Wenn du dies oder jenes für Gott tun würdest. Apostel Paulus schreibt an die Epheser, vergiss es. Es ist Gnade. Und wir tun Dinge aus dieser Gnade heraus. Weil wir den Geist Gottes haben, tun wir Dinge. Weil wir gerettet sind, tun wir Dinge. Weil wir Gott in unserem Leben haben, Christus in uns, ja, deswegen tun wir die Dinge. Aber nicht damit wir es bekommen, sondern weil wir es schon haben. Das ist ein Unterschied. Ja? Und darum schreibt der Paulus hier an Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und so, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir nicht irgendwie durchgeknallt und verrückt und vernehmen und benehmen uns völlig daneben, denn es ist auch ein Geist der Besonnenheit. Ja? Das heißt nüchtern, sachlich. Ja? Ein neuer Geist, den Gott uns schenkt. Halleluja. Und der verändert uns. Der gibt neues Leben. Ja, der macht alles neu. Als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, Jesus mein Leben geschenkt habe, und ich gesagt, Herr, wenn du glaubst, du kannst mit dem Scherbenhaufen, der mein Leben ist, noch irgendetwas tun, ich schenk's dir. Du kannst haben. Den ganzen Haufen, ich kann damit sowieso nichts mehr tun. Auf mich wartet der Psychiater. Ja, ich schenk dir mein Leben. Mach damit, was du willst, es ist mir egal. 3 Wochen nach dieser Entscheidung bin ich zu meiner Familie nach Hause gekommen. Ich habe diese Entscheidung in Kärnten getroffen, dann gehe ich nach Oberösterreich zurück zu meiner Familie. 3 Wochen später, die wussten gar nicht mehr, was sie mit mir tun sollten. Ich war so verändert. Hey Franz, was ist mit dir passiert? Ich habe Jesus kennengelernt. Amen. Halleluja. Aha, okay. Mal schauen, wie lang es hebt. Ja, das war gleich das Erste, was meine Mutter gesagt hat. Langsam, Franz, du machst jede Woche was Neues. Mal schauen, wie lang es hebt. Das ist jetzt 27 Jahre her. Es hat gehalten, weil ein neuer Geist in meinem Leben ist. Ein Geist von Gott. Ja. Aber ich war ein paar Tage bei meiner Familie. Dann ging ich wieder zurück nach Kärnten. 14 Tage später taucht ein Onkel von mir auf, um nachzuschauen, was mit mir passiert ist und wo ich gelandet bin. Ja, ein neuer Geist. Halleluja. Halleluja. Damit möchte ich meine Predigt schließen. Wenn du diesen neuen Geist hast, kannst du dankbar sein dafür. Kannst du Gott Danke sagen. Dafür wollen wir uns auch Zeit nehmen noch. 2-3 Minuten. Wenn du diesen neuen Geist willst, kannst du Gott darum bitten. Sag, Herr, ich will diesen neuen Geist. Ich will diesen Heiligen Geist, weil er ist zu Pfingsten vor 2000 Jahren gekommen. Amen? Er ist da, er steht zur Verfügung. Lass uns beten. Halleluja. Danke, Herr Jesus, für dieses Wort. Danke, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, durch den Apostel Paulus, dass es einen neuen Geist gibt. Einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit. Ein neuer Geist, der unser Leben verändert, der unser Herz verändert, der unsere Gesinnung verändert, der alles neu macht. Herr, und so preise ich dich, du bist so gut. Und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen in deinem heiligen Namen, Herr. Herr, dass du unsere Herzen bewegst, dass wir dankbar sind für das, was du uns gegeben hast und dass wir uns noch mehr ausstrecken, was du uns als Gnade schenken willst. Herr, so soll jeder gesegnet sein in deinem heiligen Namen, weil du bist der Herr der Herren, du bist der König der Könige. Du bist gekommen, um deine Herrschaft anzutreten, um dir ein neues Volk herauszurufen. Ein Volk, das erfüllt ist von deinem Geist. Danke, Jesus. Ehre sei deinem heiligen Namen. Amen. Amen.